Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland. Heute, und ich glaube, ich darf das sagen, mit einer echten Kinderrechtsexpertin. Herzlich willkommen, Frau Selleck.
Ja, danke schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, Sie sind von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin und das fand ich total spannend. Sie sind Gründerin, eine der beiden Gründerinnen eines Kinderrechteinstituts. Vielleicht können Sie dazu zwei, drei Sätze sagen.
Ja, mit Katharina Geratz gemeinsam, die ich schon lange kenne und die, mit der ich durchs Studium schon verbunden war, haben wir irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt unserer Berufstätigkeit gemerkt, dass das, was wir erleben und das, was uns begegnet, nicht mehr reicht. Katharina Geratz war zu diesem Zeitpunkt Professorin an der Hochschule Darmstadt. Ich war zu diesem Zeitpunkt Leiterin des Fachdienstes für frühe Bildung und Familien in Weiterstadt. Und als solche in diesen beiden unterschiedlichen Funktionen, also Wissenschaft und Praxis sozusagen, ich fachberatend und fachbeaufsichtigend tätig, haben beide gemerkt, dass wir als Pädagoginnen feststellen müssen, dass viele von den Dingen, die wir gerne in unserer Arbeitswirklichkeit umgesetzt sehen würden, an Rahmenbedingungen scheitern. Und wir auch feststellen mussten, dass wir auch als junge Frauen zu diesen Zeitpunkten in Berufsfeldern tätig waren, die eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die so in der Form ja noch gar nicht da war. Und wir uns oft an vielen Stellen auch schlicht nicht ernst genommen gefühlt haben, als Frauen, die für Kinder und Rahmenbedingungen und so weiter sprechen. Mhm. Und da haben wir so den Zugang zu den Kinderrechten für uns stark gesehen. Einmal, weil sie unserer menschenrechtlichen Haltung entspricht und wir ganz viel von dem, was wir da auch noch aus der Ausbildung mitgenommen haben an Theorie- und Praxisbezügen stärken wollten, aber auch, weil wir sagen wollten, hey, das, was wir machen, ist nicht doof und das ist auch nicht naiv oder weltfremd, sondern das ist wissenschaftlich fundiert. Kinder und Jugendliche haben Rechte, die müssen wir umsetzen. Und dafür müssen wir Erwachsenen die Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Und es sind so viele Menschen, die in diesen Berufen, also in sozialpädagogischen Berufsfeldern tätig sind, die von einer stärkeren Umsetzung der Kinderrechte, neben den Kindern natürlich als Hauptadressatin für gut umgesetzte Kinderrechte natürlich selbst profitieren würden. Und es fehlen aber die starken Stimmen, um das besser einzufordern. Mhm. Und da haben wir gesagt, da fühlen wir uns verantwortlich, mehr machen zu wollen. Und so kamen wir dazu, dass wir das Kinderrechteinstitut gegründet haben.
Ja, toll.
Und ja. Mhm.
Genau. Und heute sind Sie ja, glaube ich, das wollen wir ja gleich auch noch ein bisschen entwickeln, in einer Situation, nämlich als hessische Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte, wo Sie gestalten können.
Ja, war ich auch schon vorher. Als Fachdienstleitung hatte ich natürlich auch regelmäßig mit Kommunalpolitik zu tun und mit Eltern und mit pädagogischen Fachkräften und hin und wieder auch mit Kindern und Jugendlichen selbst. Mhm. Aber als Kinderrechtebeauftragte eines Bundeslandes ist es natürlich noch ein viel weitereres Feld, in dem man wirksam sein und gestalten kann und Einfluss nehmen und auch inspirieren und anstoßen kann, als es vorher der Fall war. Das stimmt schon. Gleichzeitig mochte ich auch die Nähe zu den pädagogischen Fachkräften, den Kindern und den Eltern vorher sehr.
Mhm, klar. Was machen Sie denn konkret? Ich glaube, das würde unseren Hörerinnen helfen. Was ist Ihre Aufgabe?
Ja, das ist die Frage, die ich häufig gestellt bekomme, auch häufig von Kindern und Jugendlichen, die gerne dann wissen wollen, was machst du denn den ganzen Tag? Und dann versuche ich mal so einen Abriss zu geben über das, was die Kinderrechtebeauftragte den ganzen Tag so macht. Mhm. Und da ähneln sich die Tage überhaupt nicht. Das kann sehr unterschiedlich sein. Letztlich muss man ja sagen, ich bin bislang die erste hauptamtliche Kinderrechtebeauftragte in Deutschland. Das heißt, das Feld ist recht unbestellt und ich kann viel selbst bestimmen, wohin meine Energien fließen. Gleichzeitig habe ich aber auch klare Aufträge aus dem Koalitionsvertrag. Mhm. Und der erste, einer von beiden Hauptaufträgen lautete, 2020/21 ist das Jahr der Kinderrechte in Hessen. Dazu habe ich im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen, Kongresse, Projektförderungen und so weiter umgesetzt, gemeinsam mit meinem Team. Und ich habe den Auftrag, bis zum Ende der Legislaturperiode ein Kinder- und Jugendrechte-Monitoring vorzulegen. Mhm. Dazu bin ich auch recht früh schon auf das Deutsche Institut für Menschenrechte zugegangen, die ja wiederum die Monitoringstelle für die völkerrechtlichen Verträge in der Bundesrepublik sind. Die haben eine entsprechende Ratifizierung. Und die konnte ich beauftragen, mich jetzt bei dem Kinder- und Jugendrechte-Monitoring, das für Hessen ansteht, zu begleiten und das in meinem Auftrag umzusetzen. Und das ist was, was uns inhaltlich stark beschäftigt, genauso aber auch wie im SGB 8 gab es eine Gesetzesänderung, und da reden wir bestimmt heute auch noch drüber, hinsichtlich der Erweiterung des Paragraphen 9, ombudschaftliche Vertretung für Kinder und Jugendliche. Und hier habe ich vom Minister den Auftrag bekommen, den Klärungsprozess für Hessen zu führen. Also wie kann ombudschaftliche Vertretung in Hessen aufgestellt sein? Es gibt in Hessen ja schon eine als Verein gestartete Ombudsstelle aus dem Jahr 2013, aber es ist jetzt ein rechtlicher Auftrag an die Länder geworden. Und wie kann das für Hessen umgesetzt werden? Vor allem im Schulterschluss mit der bestehenden Ombudsstelle, wie kann die da mitgedacht werden? Die hat ja schon Erfahrung gesammelt und genetzwerkt und so weiter und so fort, aber auch gemeinschaftlich mit den Adressatinnen, also Kindern und Jugendlichen selbst, aber auch mit denjenigen, die die Rahmenbedingungen umsetzen, also Jugendämter, kommunale Spitzenverbände und so weiter. Da verbringe ich jetzt zum Beispiel das nächste Wochenende mit dieser kleinen Expertengruppe, weil wir an diesem konkreten Vorschlag arbeiten wollen. Aber es sind natürlich auch Sachen wie, ich bin gerne auch in Schulklassen. Ich habe auch schon mit dem Minister zusammen mit jungen Leuten über, was macht Corona mit euch, gesprochen. Ich habe zum Weltkindertag eine große Kampagne initiiert. Wir haben ein tolles Magazin verfasst, das heißt, wie geht es euch? Da haben wir geguckt, wie geht's Kindern und Jugendlichen, und haben 6 Kinder und Jugendliche interviewt und aber gleichzeitig auch empirische Daten an die Seite gestellt. Das habe ich zum Weltkindertag veröffentlicht. Das kann man auf der Homepage runterladen. Also es sind ganz viele unterschiedliche Sachen. Mittlerweile habe ich auch einen kleinen Spleen für Grußworte entwickelt. Ich finde Grußworte inzwischen ganz toll. Aber weil man tatsächlich auch so viele Botschaften mitgeben kann und inspirieren kann. Aber es sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die ich den ganzen Tag mache. Mhm.
Wahnsinn. Also das hört sich wirklich nach großen Aufgaben an.
Auf jeden Fall große Aufgaben. Und ich muss auch sagen, wenn es die großen Aufgaben nicht geben würde, ich glaube, dann hätte ich Bauchweh, zur Arbeit zu kommen. Mhm. Ich glaube, dann hätte ich mich in meiner alten Stelle als Fachdienstleitung wahrscheinlich wirksamer gefühlt, wenn es nur sozusagen wäre, um einen Koalitionsvertrag zu erfüllen, ohne wirklich inhaltliches Mandat. Ich glaube, das wäre dann für mich schwierig geworden.
Ja, genau. Und ich bin gerade gestolpert nochmal über das Monitoring. Könnten Sie dazu nochmal 2, 3 Sätze sagen? Weil wir haben ja als Hörerinnen Pflege, Familien, Pflege, Eltern, aber auch Fachkräfte. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, der Begriff Monitoring kommt ja eigentlich eher aus der Naturwissenschaft. Da quantifiziert man Daten und schaut, wo ist was, wo steht was, wo muss es hin. Ja, sozialwissenschaftlich werden Monitorings erst in den letzten Jahren stärker angewandt. Und da geht es aber auch darum zu gucken, was ist der Status quo. Und hier geht es ja ganz klar um die Frage, was ist der Status quo der kinderrechtlichen Umsetzung im Bundesland Hessen. Wir haben in Hessen ja eigentlich eine ganz gute Situation. Wir haben nämlich eine recht starke Formulierung in der hessischen Verfassung mit über 90% der Bürgerinnen und BürgerInnen, die dafür gestimmt haben, die in die hessische Verfassung aufzunehmen. Das ist toll. Das ist aber auch selbstverpflichtend. Mhm. Wir haben eine hauptamtliche Kinderrechtebeauftragte. Wir haben ein Monitoring. Das an sich ist ja schon mal was Tolles. Aber dieses Monitoring kann unterschiedliche Facetten der UN-Kinderrechtskonvention erfassen und überprüfen und schauen, wo stehen wir da. Und die UN-Kinderrechtskonvention hat 54 Artikel, aber es gibt natürlich die 4 Säulen und die 3 Hauptaspekte, also Schutz, Förderung und Beteiligung. Wie kann man die jetzt so griffig machen, dass man letztendlich das in irgendeiner Form vielleicht quantifizieren kann? Mhm. Und Das ist natürlich ein Konzept, das es noch nicht gibt. Es gibt noch kein Kinder- und Jugendrechte-Monitoring in keinem Bundesland. Wir müssen jetzt dieses Konzept entwickeln. Und das machen wir natürlich nicht alleine, also nicht das Deutsche Institut für Menschenrechte oder ich am Schreibtisch, sondern das werden wir jetzt bis April gemeinsam rausfinden, wohin die Reise in Bezug auf das Monitoring gehen soll, welchen Hauptfokus wir setzen wollen, was uns in diesem Monitoring wichtig ist. Weil natürlich im Vorfeld man schon ganz klar sagen kann, ein gutes Monitoring ist ein verstetigtes Monitoring. Aber da sind wir jetzt gerade dabei, einen Beirat zu initiieren, der sich jetzt im November das erste Mal trifft. Das sind politische AkteurInnen, das sind ExpertInnen aus den Ministerien, aber genauso auch Kinder und Jugendliche und Zivilgesellschaft mitvertreten und Wissenschaft und Forschung. Und dieser Beirat wird diesen Prozess der Konzeptentwicklung des Monitorings begleiten, den wir wiederum in ganz vielen unterschiedlichen Gesprächsrunden und Formaten mit ganz vielen unterschiedlichen, also auch im Grunde wieder ähnliche Gruppen selbst herausfinden wollen. Und dann wollen wir gucken, wohin soll der Fokus gehen? Was möchten wir bei diesem Monitoring gezielt herausfinden?
Ja, toll. Also, und da hat Hessen eine echte Vorreiterrolle.
Das ist richtig gut, genau. Wir haben ein Monitoring, wir haben eine hauptamtliche Kinderrechtebeauftragte, die das Thema ja speziell im Blick hat. Und wir haben perspektivisch auch eine ombudschaftliche Vertretung für Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, dass die Bausteine bei einer guten Umsetzung und einer Stärkung der Kinderrechte ziemlich elementar sind. Und da können die anderen Bundesländer sich eine Scheibe von abschneiden. Aber es geht auch immer besser und schlechter gleichzeitig. Mhm. Ne? Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir gut sind in der Umsetzung der Kinderrechte. Es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Mhm.
Klar, das ist ja auch die Realität, sag ich mal. Und ich finde ja wichtig, dass man den Anspruch hat, einfach besser zu werden. Und da ist jetzt viel auf den Weg gebracht, so hört es für mich sich an.
Ich bin auch optimistisch, dass es nicht nur ein geäußerter oder sondern auch ein gelebter Wille ist und im Grunde hier auch auf diese Weise Strategien eingezogen wurden, um sich selbst auch ein Stück weit zu verpflichten. Mhm. Ja, und dass es nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass es eine klare politische Weichenstellung ist, die aber auch von den BürgerInnen so gewollt ist. Mhm. Also wie gesagt, über 90% haben für eine Aufnahme der Kinderrechte oder der Beteiligungsrechte in die Hessische Verfassung votiert. Mhm, genau. Wir haben auch Kinder- und Jugendbeteiligung als kommunale Sollaufgabe. Das bedeutet für mich aber auch nochmal ganz, ganz deutlich, dass es nicht nur um Landespolitik, sondern ganz massiv auch um Kommunalpolitik und wie leben wir miteinander vor Ort muss.
Genau, ja. Und Sie gehen ja noch einen Schritt weiter, wenn ich das richtig weiß, nämlich, dass Sie sich auch dafür einsetzen, dass quasi die Kinder- und Jugendrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden.
Ja, richtig. Also da streiten sich ja ein Stück weit die Gelehrten und da gibt es ganz viele unterschiedliche Perspektiven zu. Ich bin der Meinung, dass eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz den Kinderrechten nur dienlich sein können. Gleichzeitig ist das alleine damit nicht getan. Ich hatte ja eben schon angedeutet, es geht darum, wie mit Kindern vor Ort gelebt wird. Mhm. Also an den kleinen Orten, also in den Nachbarschaften, den Schulen, den Universitäten, aber auch also dort, wo Eltern arbeiten, Büros, weiß ich nicht wo überall, da müssen die Kinderrechte umgesetzt werden. Und da helfen ganz viele unterschiedliche Puzzleteile. Mhm. Und insofern auch natürlich eine Verankerung der Kinderrechte auf der höchsten juristischen Ebene.
Genau, und welche Verbesserungen würden Sie sich davon versprechen? Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber wenn Sie es konkret vielleicht auch mit Hessen vergleichen?
Ja, also ich glaube, dass, also da geht ja im Grunde ein Wunsch mit einher. Und der Wunsch ist, dass Kinder- und Jugendrechte in eine bessere, in eine stärkere Umsetzung kommen und dass Kinder- und Jugendrechte nicht nur Menschen präsenter sind, die täglich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, entweder als Eltern, Pflegeeltern, Familien oder als pädagogische Fachkräfte, SozialarbeiterInnen und so weiter, sondern ja auch im Grunde Menschen präsent werden sollen müsste, die im Moment noch nicht mal denken, dass sie was mit Kindern zu tun haben. Und es gibt ja dieses schöne afrikanische Sprichwort, dass es das ganze Dorf braucht, ja, und dass im Grunde jeder am guten Aufwachsen beteiligt ist. Und ich denke, dass damit auch dieser Wunsch verknüpft ist, dass Kinder- und Jugendrechte in der im gelebten Alltag damit besser verbessert würden. Und ich glaube, wenn ich jetzt auf Hessen gucke, dann hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir eigentlich eine ganz gute rechtliche Ausgangslage haben und auch die Thematik ganz gut positioniert ist an sich. Trotzdem erleben wir auch immer wieder Situationen, wo Kinder- und Jugendrechte nicht priorisiert werden. Und ich glaube, dahingehend wünsche ich mir eine Verbesserung. Und da gucke ich vor allem auch an auf Verwaltungsabläufe, aber auch an alle Orte, an denen Kindern viel Zeit verbringen, sind die Schulen, Vereine, das ist der Kiez, in dem Kinder leben, das kann aber auch, also, und der Kiez, das ist ja alles Mögliche, ne? Das ist der Sozialraum, das kann die Tankstelle, der Rewe-Supermarkt oder weiß ich nicht was sein. Und ich glaube, dass wenn wir das als Gesellschaft schaffen, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen als Denkfolie zu priorisieren, dann schaffen wir das auf diese Weise aber gleich auch eine ganze Gesellschaft zu stärken, weil Kinder ja oder Kindheit an sich ja divers ist. Kinder sind alle Kulturen, Geschlechter, Zugehörigkeiten und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo ich Kinder stärker beteilige, dann empowere ich Kinder und dann empowere ich eine ganze Gesellschaft. Und ich glaube, dass dieses, wie geht Kinderbeteiligung, natürlich aber auch viele Ängste auslöst oder viel Bewusstsein für, okay, wenn ich jetzt auch noch Kinder und Jugendliche beteiligen muss, dann dauert's lang. Mhm. Dann wird's ein langer Prozess. Das verkompliziert meine Abläufe. Und das ist mithin auch richtig. Wenn ich unterschiedliche Akteure nach ihren Befindlichkeiten befragen muss, dann dauert's länger. Aber dann ist es auch der nachhaltigere Prozess. Und ich glaube, dass so da in der ganz, also dass da so auf eher so einer Metaebene noch viel Vertrauensarbeit und auch Änderungen im Diskurs irgendwie nötig ist, um zu verstehen, dass das gute Prozesse sind und dass das sinnvoll ist und dass das ergiebig ist und dass das Freude macht, wenn es gut gelingt, aber dass auch Probleme schöne Probleme sein können, weil sie hinterher dazu führen, dass etwas sich verbessert, wenn man die Probleme angeht. Und ich glaube, das ist aber nichts, also sie hat mich ja nach einem kleinen Beispiel gefragt, jetzt bin ich irgendwie auf so einer Ebene gelandet, das ist ja wirklich schwer zu fassen und dazu braucht es viel Vertrauen, sich auch auf abstrakte Themen einzulassen.
Genau, und gleichzeitig lässt sich's total runterbrechen, wie Sie vorhin gesagt haben, nämlich in Begegnungen mit Kindern, egal jetzt wo, im Sozialraum, im Geschäft, auf dem Spielplatz, und wie sozusagen unsere Haltung als Gesellschaft, aber auch als Einzelne gegenüber Kindern ist.
Ja, und das kann ich ja noch ergänzen, wenn es wirklich um Klein-Klein geht. Ich komme ja aus dem Bereich der frühen Bildung. Für mich ist das zum Beispiel, dass ein Kind gefragt wird, wer darf dich wickeln? Dass es weiterhin gefragt wird, wie möchtest du denn gewickelt werden? Soll ich dich auf den Boden wickeln? Möchtest du auf den Wickeltisch? Wie kommst du da hoch? Soll ich dich heben? Willst du selber klettern? Und das sind die kleinen Prozesse, die aber im Großen auch zu Demokratiefähigkeit führen können. Nämlich da geht es darum, sich selbst als Individuum durch und durch zu kennen, für sich selbst Verantwortung zu nehmen, aber auch im nächsten Schritt für eine Gruppe Verantwortung übernehmen zu können und für eine Gemeinschaft. Also die kleinen wichtigen Prozesse, die aber so politisch sind.
Genau, und da entsteht ja dann bei den Kindern was, wenn ich genau diese Fragen stelle, wie Sie das jetzt gesagt haben, am Beispiel des Wickelns, dann entsteht bei Kindern quasi ein anderes Verständnis davon, wie sie selbst Dinge mitbestimmen können. Und sie erleben etwas, was quasi ja eine echte Beteiligung darstellt und mit einer echten Frage und auch der Haltung verbunden ist, ja, das Kind hat wirklich eine Wahlmöglichkeit.
In der Tat. Und das sagen ja auch Kinder und Jugendliche selbst. Die sagen, da gibt es die schöne Children's Worlds Plus Studie von der Bertelsmann Stiftung. Da wurden Bedarfsdimensionen von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich ihres Wohlbefindens abgefragt. Und es gibt 5 Kategorien, also 5 Bedarfsdimensionen. Es gab in dieser Studie eine Kinder- und Jugendbeteiligung-Expertengruppe, die die Ergebnisse, also sie waren an allen Phasen der Studie beteiligt. Die haben auch die Ergebnisse einsortiert und eingeschätzt. Und die haben gesagt, ja, okay, ist ja cool, wenn wir jetzt hier so eine Liste haben mit das und das brauchen wir und das benötigen Kinder, um sich gut entwickeln zu können. Ist aber alles nichts wert, wenn die Haltung nicht stimmt. Also, und da geht es ja dabei darum, dass zum einen Kinder und Jugendliche erleben müssen, dass sie selbstwirksam sind, dass sie Verantwortung haben, ja, aber gleichzeitig auch darum, dass man es auch wirklich aufrichtig mit ihnen so meint, ja. Also dass die Frage, wie geht's dir, keine aus Pflichtbewusstsein herausgestellte Frage sein kann, sondern nur dann wirklich wirksam ist, wenn sie auch aufrichtig so gemeint ist und beim Gegenüber ein wahres Interesse dafür besteht, zu hören, wie es einem denn so geht und was man denn so braucht.
Genau, ich habe gelesen, dass Sie ja jetzt auch die Uni Hildesheim beauftragt haben, sich mit der Auswertung zu der Studie, wie geht es jungen Menschen in der Corona-Pandemie, quasi zu gucken, wie sind die Ergebnisse in Hessen? Gibt es da schon Ergebnisse? Und wenn ja, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Weil da steckt das ja auch ganz stark drin, weil ja die Kinder unheimlich auch beansprucht waren jetzt in dieser Zeit.
Ja, als ich im Oktober angefangen habe, war das kurz vorm 2. Lockdown. Der kam dann recht schnell. Und ich wusste, dass die Uni Hildesheim und die Goethe-Uni gemeinsam schon während des ersten Lockdowns eine Forschung beantragt haben, die ihnen auch bewilligt wurde und sie über Social Media geteilt, recht schnell recht viele Kinder und Jugendliche zu ihrer Lebenssituation befragt haben. Und das haben die nochmal wiederholt, kurz vorm, die 2. Erhebungswelle war im November. Und dadurch, dass die Goethe-Uni involviert war, konnte ich davon ausgehen und ja, wenn man so ein bisschen guckt, wie funktioniert so Social Media und Algorithmen, dass es einen recht hohen Anteil hessischer Daten in diesem großen Datensatz geben könnte. Und deswegen habe ich die Forschenden gebeten, doch diesen hessischen Datensatz rauszufiltern und mal zu gucken, wie geht's den Kindern und Jugendlichen, das waren ja dann Kinder bei der JUKO-Studie, nicht mehr die Kita- und Grundschulkinder, sondern die älteren Kinder, wie geht's euch denn? Und da konnte ich dann die Uni in Frankfurt für gewinnen, dass sie mir diese Auswertung macht. Und die habe ich zum 20. September gemeinsam mit, also empirische Daten ist ja immer toll, aber es ging mir auch nochmal darum, irgendwie zu ermöglichen, zu gucken, wie geht's denn echten Kindern? Und dann habe ich Makista, das ist ein Verein in Frankfurt, der auch die Kinderrechteschulen begleitet, gebeten, mit 6 jungen Menschen Gespräche zu führen, also Interviews, zur gleichen Frage, also wie geht's euch und wie habt ihr Corona gestaltet, als empowerndes Interview, einerseits zu benennen, was war schwierig und was war herausfordernd, aber auf der anderen Seite auch ganz klar auf die Kompetenzen der jungen Menschen zu gucken. Was hast du in der Zeit für Strategien entwickelt? Wie warst du resilient? Wie konntest du selbstwirksam bleiben? Wie hast du dir Hilfe geholt, wenn du sie brauchtest? Von wem hast du welche bekommen? Was fandest du problematisch? Wo hättest du mehr Hilfe benötigt? Und so sind neben diesem empirischen Datensatz diese 6 Lebensweltinterviews mit den jungen Menschen entstanden. Unter anderem auch Alain ist dabei. Alain arbeitet wohnt in einer Wohngruppe und ist im Landesheimrat. Und hat ganz toll auch die Perspektive von jungen Menschen in Wohngruppen einbringen können. Und die haben wir zum 20. September in einer Broschüre oder Magazin Wie geht's euch? Veröffentlicht. Ich konnte dann noch Lottermann und Fuentes als Fotografin für die 6 jungen Menschen gewinnen. Die haben auch so sehr lebensfrohe, starke Motive von diesen Kindern gemacht oder von den jungen Leuten, muss ich ja sagen. Und das ist jetzt für mich ein total schönes Zeitdokument geworden, das ich dann am Weltkindertag allen Landtagsabgeordneten und Staatssekretärinnen und MinisterInnen übergeben konnte.
Super.
Um nochmal zu schauen, wie haben Kinder das jetzt erlebt. Und sie hatten ja auch gefragt, was so bei den Daten rausgekommen. Also wie man sich natürlich denken kann, gibt es jetzt keine signifikanten Unterschiede zu den bundesweiten Daten. Also Kinder oder die jungen Menschen benennen ganz klar die Herausforderung der Einsamkeit. Mhm. Und da ist auch eine hessische Signifikanz. Da waren die hessischen Kinder nochmal nachdrücklicher und deutlicher als die jungen Menschen im Bundesvergleich. Die haben deutlicher die Herausforderung des Alleinseins benannt, nämlich, ich glaube, zu nicht ganz 10% deutlicher als die bundesweiten jungen Menschen. Ja, und natürlich aber auch ihr wachsendes Interesse an Demokratie und politischen Prozessen, ihr Gefühl von Ohnmacht, nämlich nicht beteiligt worden zu sein, oder das Gefühl zu haben, nur als SchülerInnen wahrgenommen zu werden und nicht als soziale Ausgestalter ihrer Lebensrealitäten, mhm. Menschen mit Bedarfen und Hobbys und aber auch, dass die jungen Menschen viel Stärkung in ihrem familiären Umfeld und bei den Freunden gefunden haben, da wo es möglich ist. Aber es gibt natürlich auch die Kinder und Jugendlichen, die an der Stelle gesagt haben, das war bei mir nicht gut. Da war ich ausgeschmissen in meinem Nahbereich. Und das ist tragisch. Das ist ganz tragisch. Schlimm. Ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Ja, total spannend und interessant. Also auch vor dem Hintergrund, den wir ja wahrgenommen haben, jetzt in dem Pflegefamilienbereich, nämlich, dass die Pflegefamilien ein ganz wichtiger Halt waren für die Kinder in dieser Zeit. Und viele Pflegefamilien haben uns berichtet, dass ihnen eigentlich dieser Lockdown auch gut getan hat, weil dadurch eine intensivere Beziehung nochmal auf einer anderen Ebene entstehen konnte zu den Kindern. Natürlich neben der Belastung, aber wir fanden spannend, dass wirklich, ja, manche Familien das wirklich sehr genossen haben, dass sie so zusammenrücken konnten mit den eigenen und den Pflegekindern.
Ich empfehle da sehr, Alains Interview aus dem Magazin nochmal zu lesen. Alain hat da ein recht breites Bild auch nochmal wiedergegeben. Und ich habe auch solche Geschichten im Ohr, wo Familien, mein Familienbegriff ist da, glaube ich, sehr weitläufig, mhm. in den unterschiedlichsten, ich sag mal, Gebinden, das durchaus auch als Stärkung empfunden haben. Aber Alain hat auch Situationen beschrieben, wo Kinder in ihre Ursprungsfamilien für einen Wochenendbesuch zurückgekehrt sind und dann nicht in die Wohngruppe zurückkehren konnten, weil es einen Quarantänefall gab.
Genau. Mhm.
Und das für solche Kinder natürlich, wenn sie in den nicht guten Strukturen gefangen sind, mhm. natürlich alles andere als gut ist.
Genau.
Ja. Und dann man sich natürlich auch so die Frage stellen muss, und darauf plädiert es Alain auch sehr stark hin, zu gucken, was sind denn jetzt die Kinderrechte? Was machen die denn jetzt mit solchen Kindern? Und was ist Gesundheit? Ist Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit, also auch von so einem Virus? Oder geht es da nicht auch um psychische Gesundheit? Und was wiegt schwerer an der Stelle?
Ja, total spannend. Und ich werde es in den Shownotes verlinken. Die Broschüre heißt ja "Wie geht's euch?", hatten Sie gesagt.
Mhm.
Genau. Dann kann man das nochmal nachlesen, weil diese O-Töne sind ja total wertvoll.
Ja, die helfen mir auch, also sowieso nicht nur die Interviews, aber auch an den Stellen, wo ich immer wieder mit den jungen Leuten Kontakt habe, hilft mir das sehr bei meiner Arbeit von jungen Menschen zu erfahren.
Mhm. Genau. Ich habe ja jetzt noch eine Frage sozusagen zu der SGB-8-Reform und speziell zu dem Pflegekinderbereich. Es ist ja so, dass da der Gesetzgeber uns in die Agenda geschrieben hat, dass auch in dem Bereich quasi die Beteiligungsrechte deutlich verstärkt werden sollten. Und Sie haben so ein schönes Zitat, habe ich von Ihnen gelesen, Und ich glaube, Sie haben aber schon eine Menge dazu gesagt, aber ich würde es trotzdem gern nochmal vorlesen und nochmal gucken, was Sie daraus auch vielleicht ableiten. Und das Zitat geht folgendermaßen: Es ist nicht unsere Aufgabe als Erwachsene, Kinder und Jugendliche nicht nur so zu beteiligen, wie wir es kennen und für richtig halten, sondern sie auch als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt zu sehen. Wir können die Jüngeren nicht auf ihre Welt von morgen vorbereiten, wenn wir ihnen nicht fragend und wertschätzend begegnen.
Ich habe manchmal überrascht, was ich so sage, aber also es klingt gut und ich würde es auch inhaltlich so teilen.
Ja, genau.
Ich glaube, womit ich darauf ein Stück weit anspiele, ist, ich habe das früher, ich schlage mal einen weiteren Bogen, häufig in den Debatten um die Kitas und die Konzepte erlebt. Mhm. Häufig war es so, dass Kitas mit offenen Konzepten auch auf viel Widerspruch bei den Eltern gestoßen sind, weil da so ein bisschen die Assoziation besteht über Tische und Bänke. Ja, die dürfen da alles machen, die werden zu allem gefragt. Willst du in den Wald? Nein, will ich nicht. Also gehst du nie in den Wald. Oder genau auch andersrum für die Eltern, die aber gerne möchten, dass die Kinder in den Wald gehen. Da glaube ich, dass wenn wir über Beteiligung sprechen, Kinder allein zu fragen nicht reicht. Mhm. Also Kinder haben ja nicht nur das Beteiligungsrecht und an der Stelle stehen die Rechte von Kindern auch nicht hierarchisch nebeneinander, sondern Kinder haben auch ein Recht auf Schutz und Förderung. Und ich denke, dass das die Komplexität von Beteiligung ja auch so massiv erhöht, dass es manchmal nicht nur reicht, Kinder zu fragen, ja, was willst du denn? Wie hältst du es denn gerne? sondern dass es immer auch auszuhandeln ist mit den Schutzrechten von Kindern. Also nehmen wir die Debatte um die Matschhose oder ich will aber meine Jacke nicht anziehen. Mhm. Ja. Und es ist aber irgendwie 3 Grad minus, ja, was mache ich denn dann? Ja, also natürlich möchte ich einem Kind ermöglichen, Erfahrung zu machen. Aber manchmal weiß ich als Erwachsene aber auch, die Erfahrung endet, weiß ich nicht wo. Ich hatte dann immer unterschiedliche Kalkulationen im Kopf, was endet wo und was gehe ich ein und was lasse ich nicht zu. Und das vor dem Hintergrund von Reflexion der eigenen Macht. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich gerne wissen möchte, was ich für Kinder und Jugendliche tun kann, dann hilft mir natürlich total Wissenschaft und Forschung, aber auch Gespräche mit den Betroffenen selbst, um dann mit unter diesen unterschiedlichen Facetten auszuhandeln, was denn jetzt eine gute Lösung sein kann, die ich wiederum rückkoppeln muss. Mhm. Das wäre mein Vorschlag. Was findest du zu diesem Vorschlag? Was hältst du davon? Mhm. Und ich glaube, dass das ja wirklich eine richtig große Aufgabe ist, an der ja viele auch ein Stück weit auch verzweifeln im Alltag, wenn ad hoc und schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Also gerade in so einem stressigen Familienalltag, wenn es zum Beispiel darum geht, was kochen wir heute, was essen wir? Mhm. Und man hat im Supermarkt schnell entschieden und zu Hause ist dann aber, esse ich nicht, mag ich nicht, warum hast du mich nicht gefragt? Ja, bis hin zu den hehren Zielen, ey, dann machen wir einen Familienessensplan, jeder schreibt 5 Gerichte auf und die kochen wir im Wechsel. Und dann wiederum passiert das echte Leben und es muss doch schnell gehen oder so und so weiter und so fort. Und da geht es unterm Strich aber auch nur, wenn Vertrauen im Raum ist. Dann kann auch mal was schief gehen. Ja? Und dann weiß ich aber ganz grundsätzlich, meine für mich zuständigen erwachsenen Bezugspersonen, die sich um mich kümmern, zu denen habe ich grundsätzlich Vertrauen und wir können Konflikte miteinander lösen.
Genau, das ist das Allerentscheidende, glaube ich, am Ende. Und wie stellt man dieses Vertrauen her? Das ist ja gerade bei Kindern, die fremd untergebracht sind, eben nicht ganz so einfach.
Richtig, und das kann ich mir auch vorstellen. Vertrauen ist natürlich etwas, was man im Leben erfahren haben muss. Und gerade in diesen ersten Jahren, die so prägend sind, was die Bindungs- und Beziehungserfahrung und somit auch das Vertrauen der Selbstverortung in der Welt angeht, kann ich mir vorstellen, dass das sehr große Herausforderungen sind, denen man da im Alltag begegnet und dass es sehr viel Fingerspitzen und Feingefühl erfordert, um vielleicht auch nochmal die Tür und Spalt zu öffnen für mögliche Vertrauensbildung.
Genau, ja. Wir erleben ja auch gerade in der Praxis, dass die Anfragen für Kinder im Baby- und Kleinstkindalter total zunehmen. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass es immer schwieriger ist, Familien zu finden quasi für diese Aufgabe, die sagen, wir wollen Pflegekindern einen schönen Lebensort zur Verfügung stellen. Genau, haben Sie vielleicht eine Idee aus Ihrer Sicht jetzt auch in dieser neuen Funktion als Beauftragte für Kinderrechte, was man da politisch auf den Weg bringen könnte? Weil es drehte sich ja jetzt viel in unserem Gespräch wirklich darum, dass wir eine gute Haltung zu Kindern brauchen. Und vielleicht gibt es ja da einen Zusammenhang, dass sozusagen auch immer weniger Familien bereit sind, sich um, ich sag mal in Anführungsstrichen, fremde Kinder zu kümmern.
Ich war neulich bei einem Verein in Frankfurt, die begleiten Familien mit Eltern mit Suchtproblematiken. Mhm. Und das war für mich, ich habe die einen Tag auf einen Ausflug begleitet und einem anderen Tag in ihre Einrichtung besucht. Für mich war das zutiefst beeindruckend. Also nicht nur die Arbeit dieses Vereins, sondern auch wie die Familien mit den Kindern umgehen und wie die Familien miteinander sind. Und bei Suchtproblematiken ist es natürlich so, das ist natürlich auch wieder total das komplexe Thema. Und warum denke ich gerade darüber nach? Mhm. Ich weiß aus den Gesprächen mit den Fachkräften dort, dass die auch dahingehend beraten, unter Umständen als Eltern für sich zur realistischen Einschätzung zu kommen, mein Kind ist bei mir nicht gut aufgehoben. Mhm. Ich kann das nicht bewältigen. Und wir haben lange auch über Stigmatisierung und Etikettierung gesprochen und diskutiert. Und ich, neben diesen Lebenslagen, auch als Kind in Armut aufzuwachsen oder als Kind mit Eltern mit psychischer Erkrankung mhm. aufzuwachsen, ist, glaube ich, so dieser Aspekt von Stigmatisierung, der wirklich in alle Facetten einer Identität wirkt. Was müssen Kinder machen, um zu verbergen, dass bei ihnen was nicht richtig mhm. ist, wie sie denken, dass es sein muss. Und als Gesellschaft glaube ich, dass wir ganz stark gucken müssen, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Stigmatisierung und Etikettierung um, hinsichtlich unterschiedlichster Lebenslagen. Und aber klein gedacht glaube ich, dass es auch ganz stark darum gehen muss, zu gucken, was brauchen denn die je unterschiedlich betroffenen Personen denn? Mhm. Und dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Also gerade wenn ich an solche Gefüge denke, wie die Kontexte sind der Adressatin, mit denen Sie regelmäßig zu tun haben, passiert ja gerade dahingehend auch eine Menge, als dass Kinder und Jugendliche perspektivisch auch in sie betreffende Gerichtsverfahren stärker mhm. eingebunden werden müssen, aber auch die Ombudschaften, über die ich zu Beginn schon gesprochen habe, zu gucken, wie können wir die Perspektive von Kindern und Jugendlichen stärken, wie können wir Machtasymmetrien auszugleichen in einer vertrauensvollen Atmosphäre, die aber auch eine gewisse Nachhaltigkeit, Nachdrücklichkeit anbieten kann. Das sind so ganz konkrete Rahmenbedingungen und natürlich aber auch die Rahmenbedingungen für Familien selbst. Und damit meine ich gar nicht nur, genau. aber auch Pflegefamilien. Ich glaube, dass, also es gibt ja diesen Begriff Regretting Motherhood. Mhm. Frauen, die bereuen, dass sie Mütter geworden sind. Ich glaube, wenn man genauer hinguckt, ist es gar nicht Regretting Motherhood oder sowas, sondern es ist häufig Regretting Hamsterrad. Mhm, genau. Im Familienalltag ist es sehr häufig so, dass man mit den besten Wünschen für die Kinder oder Pflegekinder trotzdem in eine Gemengelage kommt, wenn man sich zum Beispiel entscheiden muss, kann ich heute bei meinem Kind, also es gibt einen Riesenkonflikt bei uns zu Hause, eigentlich habe ich nicht den Kopf, eigentlich mhm. muss ich jetzt hier zu Hause bleiben, um diesen Konflikt zu klären. Ich kann jetzt nicht zur Arbeit gehen, ja. Weil ich nicht hier alles jetzt fallen lassen kann und diese Situation verlassen kann zum Beispiel. Ich glaube, dahingehend muss es auch nochmal mehr Sensibilität für Familien geben, um Familienalltag besser bewältigen zu können, weil wenn bei dieser Kinderrechtefrage natürlich in der Hauptsache die Eltern in der Verlosung mhm. sind. Und da braucht es mehr Unterstützung.
Ja, das finde ich gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit dem Professor Huber, wo es um Vaterschaftsforschung ging. Und der hat was ganz Ähnliches gesagt, wie Sie jetzt. Der hat es an den Vätern festgemacht, weil er zu Vätern geforscht hat. Die sind nämlich in einem ganz ähnlichen Dilemma am Ende wie die Mütter, wobei sich das natürlich, wie Sie sagen, mehr auf die Mütter immer noch konzentriert. Das hätten wir ja vielleicht gesellschaftlich auch gern anders, dass das sozusagen in Anführungsstrichen gerechter verteilt wird, die Arbeit an den Kindern oder mit den Kindern, das Leben mit den Kindern.
Ja. Ja, und gleichzeitig auch der Druck auf die Väter ist natürlich enorm, auch in diesen sich gerade sehr wandelnden Zeiten sich zu überlegen, wie kann ich denn eine Vaterrolle auch entsprechen? Ja? Genau. Wie möchte ich und wie kann ich Vater sein? Ja? Und welche Vorbilder hatte ich selbst denn da? Welche Muster fallen mir denn dazu ein? Mhm. Und wovon will ich mich lösen? Was will ich aufrechthalten? Also, und selbst das sind ja Fragen, bei denen Eltern an unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben durchaus auch mal Begleitung brauchen. Mhm. Oder vielleicht auch eine kurze Phase der oder Möglichkeiten der Reflexion, der gemeinsamen Reflexion, Strategien, sich zu überlegen. Ich habe jetzt eine 12-jährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn. Mhm. Das ist jetzt ganz anderes Familienleben, als es noch vor 5 Jahren war. Mhm. Ja. Und auch da komme ich auch ja immer wieder mal in Situationen, wo ich denke, okay, wie kann ich der Situation denn jetzt gerecht werden, wenn mir doch dies und jenes eigentlich allzu wichtig ist? Kann ich jetzt meinem 14-jährigen Sohn sagen, er hat Handy- oder PC-Verbot. Mhm. Und wo kann ich, muss ich auch sagen, also nein, das sind Eingriffe, die stehen mir nicht mehr zu. Mhm.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also auf jeden Fall sich diese Frage zu stellen und da in die Selbstreflexion zu gehen, halte ich auch für ganz extrem wichtig, ja. Mhm. Genau, nochmal ganz praktisch vielleicht gefragt, können sich auch Kinder an Sie wenden? Und wenn ja, wie kommt man sozusagen an Sie ran, in Anführungsstrichen?
Das ist ja wirklich auch eine Frage, die hat mich im Oktober, November auch stark beschäftigt. Mhm. Das war ja auch der Zeitpunkt, wo ich die Forschung, also diese hessische Auswertung der JUGO-Forschung in Auftrag gegeben habe. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Facetten, die da eine Rolle spielen. Zum einen sehe ich mich als Kinderrechtebeauftragte. Neulich wurde ich gefragt. Ich habe jetzt in den nächsten Wochen einige Termine in Kitas und Schulen. Ich möchte nämlich mit Kindern und Jugendlichen über Präventionsketten sprechen. Mhm. Da habe ich jemanden wichtigen, einen Termin nicht wahrhaben können, weil ich da in der Schule bin. Und da hat die wichtige Person gesagt, das ist ja spannend, wie Sie Ihren Job sehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, wie meint er das denn jetzt? Also zum einen denke ich, dass ich ein Stück weit in der Hohlschuld bin. Ich muss an die Orte der Kinder und Jugendlichen gehen, wenn ich was wissen will. Es sind ja letztlich meine Fragen. Mhm, ja. Genau. Und dann muss ich auch entsprechend Wege finden, um meine Fragen loszuwerden. Und das versuche ich einmal dadurch, dass ich natürlich jetzt ganz gut vernetzt bin. Dann kenne ich dann einen Jugendamtsleiter, der wiederum ein cooles Projekt irgendwie hat. Und dann frage ich ihn, ob ich irgendwie mal einen Tag in dem Projekt sein darf und gucke, dass ich dann da irgendwie mit den jungen Leuten selbst ins Gespräch komme. Aber es kann auch sowas sein wie, ich gebe eine Studie oder die Auswertung einer Studie in Auftrag, wie ich sie jetzt zuletzt gemacht habe. Und wir machen dieses Magazin, um die Perspektiven von jungen Menschen einzufangen. Aber es gibt ja auch ein paar gewählte VertreterInnen, also zum Beispiel Landesheimrat und Landesschülerrat, mit denen stehe ich eigentlich im recht intensiven Austausch. Die Armen, die werden von mir ständig mit irgendwelchen Anliegen behelligt. Und vor dem Hintergrund, dass die das ehrenamtlich machen, anders als ich, mache das hauptamtlich. Ja, muss ich auch immer gucken, wie kann das gerecht bleiben. Ja, aber ich versuche es schon auch mit Social Media, gleichwohl Social Media im Grunde auch erst ab 16 beziehungsweise 18 ist. Also eigentlich kann ich dort nicht gezielt junge Leute ansprechen, weil die eigentlich gar nicht dort sein dürfen. Sie sind es natürlich trotzdem und ich bin es auch. Es sind ja nicht nur die jungen Leute selbst, sondern auch pädagogische Fachkräfte, Sozialarbeiterinnen, Eltern, die dort sind und vielleicht darüber über mich erfahren. Aber auch wir haben jetzt zum Weltkindertag diese Windrad-Kampagne gemacht und ich glaube, da haben mehr Kinder auch erfahren, dass es eine Kinderrechtsbeauftragte gibt. Ich habe jetzt im April eine Schülerpraktikantin. Also Sie merken, es sind so ganz viele unterschiedliche Facetten, um auch den Kindern oder der Adressatengruppe irgendwie näher zu kommen. Mhm. Und gleichwohl bin ich aber auch der Meinung, Kinder und Jugendliche, die wollen ja primär, dass es funktioniert. Also ich würde ja eher uns Erwachsenen in der Verantwortung sehen, gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Also Da gucke ich auch schon immer noch, wie ich an die richtigen Leute auch auf der Ebene rankomme, um Kinder- und Jugendrechte zu verwirklichen oder stärker vorzubringen.
Ja, toll. Also was mir so gefällt im Gespräch mit Ihnen, wenn ich das mal sagen darf, ist, dass Sie so, ja, mir kommt es so leicht vor, zwischen den Ebenen wechseln können, sozusagen von der Metaebene, also auch der politisch-gesellschaftlichen Ebene oder auch der Ebene der Zusammenhänge und dann plötzlich ganz auf die Ebene, die praktische kommen, nämlich wie ist das mit den Windeln? Das gefällt mir total gut und ich glaube, das ist toll, dass sich das in Ihrer Person auch vereint, weil ich glaube, darum geht's ja genau, wenn ich den Kontakt sozusagen zu den ganz alterspraktischen Dingen verliere, dann kann ich mich eben nicht mehr so gut hineinversetzen in die Kinder und Jugendliche. Und diese praktischen Situationen, glaube ich, auch die Beispiele, die Sie gesagt haben, die sind auch, glaube ich, total hilfreich für Erwachsene, wenn die das jetzt hören, eben für unsere Pflegeeltern oder eben auch Fachkräfte. Weil am Ende macht sich's ja, so würde ich das mal resümieren, genau an der Frage fest, darf ich sagen, ich möchte auf dem Boden gewickelt werden oder auf der Wickelkommode und welche Windel möchte ich und so weiter. Ich finde, das ist sehr, sehr plastisch.
Ja, ich glaube, also wenn ich da mal auf mich selbst gucken darf und danke fürs, ich nehme es jetzt mal als Lob an.
Genau.
Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich an der Stelle gute Vorbilder hatte. Mhm. Ich habe viele Schlüsselsituationen im Kopf, wo ich als junge Studentin oder als junge Fachdienstleitung Personen, die ich toll fand in der Art und Weise, wie sie Haltung und Werte und Theorie und Praxis irgendwie vermittelt haben, in konkreten Situationen mit jungen Menschen selbst erlebt habe und dann gemerkt habe, das ist Einheit von Inhalt und Form. Mhm. Also wie oft erlebe ich Leute, die im Uniseminar da toll drüber reden können, aber im echten Leben auch dann daran scheitern, das dann tatsächlich umzusetzen. Und zum einen glaube ich, also das kommt natürlich auch aus einem selbst, aber ich hatte, glaube ich, einfach Glück mit guten Vorbildern. Und auch, glaube ich, damit, dass ich selbst irgendwann feststellen musste, dass ich vieles einfach nicht weiß und dass ich mich auf die anderen einlassen muss. Also gerade in so einer Krippengruppe, da wird es einem ja sehr deutlich, wenn die gemeinsame kulturelle Praxis des Sprechens noch nicht in der Form möglich ist, wie achtsam ich mich dann auf die Kinder einlassen muss, um zu verstehen, was geht und was nicht geht. Aber auch vor allem mit den jungen Leuten selbst, also mit Jugendlichen, jungen Menschen selbst. Ich bin 38. Wenn ich zum Beispiel als 14-Jährige Corona erlebt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gewartet, bis um 15 Uhr eine Folge ALF kommt. Und dann hätte ich den Rest des Tages draußen oder mit meinen Brüdern prügelnd verbracht. Tobend und prügelnd.
Genau, ja.
Die Grenzen verschwimmen fließend. Ich habe aber keine Ahnung, wie sich jung sein für meinen Sohn oder jedes andere Kind in dem Alter anfühlt. Ja? Und da muss ich fragen. Sonst kann ich es nicht wissen.
Genau, ich frage abschließend meine Gäste immer, würden Sie denn gerne Pflegeeltern und Pflegekindern mit auf den Weg geben? Und das vielleicht auch vor dem Hintergrund Ihrer Rolle als Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte?
Ich glaube, ich würde gerne, also zum einen glaube ich, dass zum einen aus dieser sehr persönlichen Ebene glaube, dass ich stelle mir das Leben als Pflegeeltern sehr sehr erbereichernd und schön, keine Frage, aber auch aufgrund der vielleicht auch manchmal kollidierenden Perspektiven und ja einfach auch mehr Perspektiven durch unterschiedliche Akteure, die irgendwie beteiligt sind, Konfliktpotenziale, glaube ich nochmal so mit, dass im Konflikt ja auch ganz viel Potenzial stecken kann. Und das ist jetzt leichter gesagt als getan. Das ist so das eine. Und das andere ist aber, sich dieser kinderrechtlichen Perspektive stärker zu bedienen. Also wir haben Kinderrechte auf der Ebene eines Bundesgesetzes. Wir haben Kinderrechte auf der Ebene eines der hessischen Verfassung und als kommunale Sollaufgabe. Da ist ganz viel Potenzial für das Leben von Familien im Alltag drin, das wir nicht hinreichend ausgeschöpft haben. Auch wenn es um die Situation und die Perspektive von Kindern in solchen Konstellationen auch gehen kann. Und da möchte ich, glaube ich, auch nochmal die Position zu oder die Perspektive nochmal stärken, zu gucken, was ist die Perspektive? Was können die Kinderrechte für ein Potenzial da noch bieten?
Ja, toll. Also, und ich glaube, das hat sich durch unser ganzes Gespräch wirklich gezogen, genau dieser Aspekt, wie bedeutsam das für Sie ist. Und zwar ganz unabhängig von Ihrer Rolle. Ich spüre richtig, dass Sie das so integriert haben und auch leben und dass Sie da auch einen Anspruch an sich haben, ganz unabhängig von der Rolle. Und das ist super toll. Schön, dass Sie da sind. Und ich sage herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, danke schön und danke für das tolle Format und die tolle Arbeit, die Sie machen.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.